Anton Mietz Bundesliga Season 2. Auf Rang 3 der ewigen Bundesliga-Tabelle rangiert der SV Werder Bremen. Drei Teile hat übrigens auch die berühmte Matrix-Reihe mit Hauptdarsteller Keanu Reeves. Ist man in Bremen nun wirklich in der Realität angekommen oder findet sich doch ein Fehler in der Matrix? Das und mehr klärt Yannick im Gespräch mit Basti vom Weserfunk. Viel Spaß beim Hören.
Am 6. Spieltag gastieren wir bei unseren Freunden vom SV Werder Bremen und ich darf den Basti begrüßen. Moin.
Moin, moin. Hallo.
Schön, dass du da bist. Ja, lass uns doch erstmal so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, ganz kurz. Wie würdest du denn, bevor wir auf die kommende Saison blicken, auf die vergangene Spielzeit von Werder zurückblicken?
Also eigentlich muss man jetzt sagen, fast rundum positiv. Ich glaube, wenn man das in einem größeren Bild einfach sich auch anschaut mit dem Abstieg in der Corona-Zeit und dann dieser ganzen Nummer mit Anfang und dieser gefälschten Impfpass-Geschichte und dann war der Start schlecht und dann ist man eben mit Ole Werner doch direkt wieder aufgestiegen und hat sich jetzt sukzessive gesteigert, jedes Jahr ein bisschen mehr Punkte rausgeholt und auch in letzter Saison wieder ein bisschen mehr geschafft, war zwischenzeitlich eigentlich nur selbst der stärkste Gegner, wenn man schon auch nach Europa hätte kommen können, hätte man, sage ich mal, alle Spiele etwas konsequenter gestaltet und nicht zwischendurch immer mal wieder so Lehrgeld bezahlt. Aber deswegen eigentlich sehr positiv und dann am Ende der Saison kam dann nochmal ein relativ dicker Dämpfer, nachdem alle Spiele absolviert waren. Aber so fußballerisch in der ganzen Saison, glaube ich, wenn man alles in allem zusammen die 34 Spieltage, glaube ich, war das schon einfach wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Ja, auf diesen Dämpfer kommen wir gleich ausführlich zu sprechen. Also würdest du sagen, in den letzten Jahren wenig Fehler in der Matrix, wenn wir uns auf das Intro beziehen?
Ja, also natürlich, es hat nicht alles so funktioniert. Nicht jeder Spieler hat so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, dass auch Ole Werner nicht immer alles so bekommen hat oder machen konnte, wie er es wollte. Und aber trotzdem, allem in allem muss man sagen, wenn man eher, ich sag mal, die meiste Zeit eher quasi von Europa träumt, als Angst vor dem Abstieg hatte, dann ist das schon eine gute Saison gewesen. Mit vielen guten Ansätzen, tollen Phasen, auch Phasen, wo man wie gesagt dachte, okay, da fehlt es noch ein bisschen an Tiefe am Kader hier und da. Und klar ist auch gewesen, dass das nur funktioniert hat, wenn wirklich die Stammelf so ungefähr, also der zentrale Kern der Mannschaft wirklich fit war und einsatzbereit. Dass man je mehr Verletzungen dazugekommen sind, desto schwieriger wurde das natürlich dann auch für uns, oben dran zu bleiben. Das ist natürlich auch klar, dass man mit dem Budget, den wir haben, eben jetzt auch keinen 22-Mann-Kader hat, wo alle Spieler gleich stark sind. Ne?
Nee, das ist klar, aber sicherlich kann man durchaus zufrieden sein, wenn die meisten Sachen funktionieren. Und ja, über die Verletzten können wir gleich dann auch noch sprechen, wenn wir über den Cast und die Crew sprechen sozusagen. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern sprechen den Elefanten im Raum an, den du schon genannt hast. Ole Werner wird ab der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Werder Bremen sein, sondern wechselt zu RB Leipzig, ausgerechnet, möchte man sagen. Ja, bevor wir gucken, wer da jetzt für ihn die Regie übernimmt, wie wurde denn diese Nachricht in Bremen aufgenommen?
Also ich war schon geschockt, muss ich zugeben. Also es war so, dass sich das schon so ein bisschen zog am Ende der Saison, dass der Vertrag von Werder war klar, der läuft quasi jetzt im Sommer, aber im nächsten Sommer wäre der ausgelaufen und man wollte verlängern und dann haben eigentlich immer alle gesagt, naja, es ist nur eine Formsache, weil Werner dachte, er fühlt sich wohl und die Verantwortlichen haben gesagt, ja, wir finden, klar, die sportliche Entwicklung spricht für Ole und auch das Menschliche, es passt alles. Und nach dem Heidenheim-Spiel war es dann so, als man dann fragte, ja, was ist denn mit der Vertragsverlängerung? Ja, also wir müssen uns erstmal hinsetzen und besprechen, wo man sagt, was wollt ihr besprechen? Ihr wart fast in den Europapokal bekommen, habt es wieder einen Schritt besser gemacht als letztes Mal. Und da hatte man schon so die ersten, da könnte doch irgendwas nicht stimmen. Und dann zog sich das über Tage und die Interviews wurden immer fadenscheiniger und es wurden immer komischere Floskeln benutzt. Und dann war irgendwann so die erste Meldung, er verlängert nicht. Und dann war halt auch klar, wer geht schon mit einem Trainer in die Saison, wo der Vertrag ausläuft, wo die Spieler dann ja auch letztendlich nicht wissen, wie können sie mittel- bis langfristig planen, auch der Verein nicht weiß und auch der Trainer. Das ist eine sehr ungünstige Kombi dann, wenn man weiß, okay, das endet jetzt in 12 Monaten. Und ich aufgrund der Entwicklung und auch aufgrund dieser Situation, dass ich fand, dass Werner einfach so vom Typ her sehr gut nach Bremen gepasst hat. Er war irgendwo ein innovativer oder ist ein innovativer Trainer, der ja mit uns viel Erfolg hatte, der mit seiner Art einfach passte, der sozial sehr, sehr gut eingestellt war, ein korrekt, sehr korrekter Typ einfach ist. Und da war das natürlich schon ein Schock, dass der jetzt nicht nach 20 Jahren geht, so wie man sich das in Bremen ja wünscht, wie Rehagel oder Schaf, sondern eben dann nach diesen 4 Jahren und eigentlich in der Phase, wo es bergauf ging für beide Seiten gefühlt.
Ja, habe ich so leichte Flashbacks an unsere Situation, nachdem wir dann in die Bundesliga aufgestiegen waren und das hieß ja, aber der Aufstiegstrainer bleibt nicht an Bord. Aber, um das vielleicht mal das Positive in der ganzen Sache zu sehen, ihr seht ja, ähnlich wie wir bei Hürzeler damals, seht ihr zumindest Geld für Ole, ne?
Total, ja, das sind ja ein 7-stelliger Betrag. Und das ist schon dafür, dass er nur ein Jahr Rest hatte und war das natürlich schon sehr gut. Ich glaube, dass Leipzig, dadurch, dass sie vorher schon einige Absagen kassiert hatten, so ein bisschen unter Zugzwang waren und dann schon bereit waren. Die haben nicht, glaube ich, die Summe gezahlt, die Werder wollte, aber das ist schon auch ungewöhnlich, dass man einen, also mittlerweile werden ja für Trainer Ablösesummen bezahlt, aber nicht, wenn sie quasi freigestellt sind in dem Sinne. Das ist nicht üblich, sondern eher wie bei euch jetzt, dass so ein Trainer, wenn der quasi eigentlich fest eingeplant ist, dann rausgekauft wird. Und ja, das war natürlich nur so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Werner selber sagt ja, man braucht Veränderungen immer mal wieder, muss Dinge irgendwie neu aufbrechen. Er hätte deswegen gerne immer mehr Spieler gekauft, was aber aus marktwirtschaftlicher Sicht eben nicht drin war, um den Kader ein bisschen zu ändern. Und so hat er jetzt für sich eine Veränderung, wir haben für uns eine Veränderung. Wer weiß, ob das in dieser etwas schnelllebigeren Zeit auch vielleicht gar nicht anders geht, als wirklich regelmäßiger da auszutauschen. Ich bin dann noch so eine Generation, ich möchte einen Trainer so 10 Jahre quasi gerne haben oder noch länger, aber vielleicht ist diese Zeit auch einfach vorbei.
Ja, ich hatte bei euren Kollegen von der Deichstube gelesen, dass da auch die Fanschaft, nenne ich es mal, ein bisschen gespalten ist. Also es gibt auch durchaus Teile, die in diesen Schritt gönnen und das einfach als Weiterentwicklung sehen. Das war bei uns letztes Jahr bei Hürzeler auch ähnlich. Da haben auch einige gesagt, ja Mensch, menschlich gönnt man ihm das total. Natürlich ist es für uns schade. Also da scheiden sich sicherlich auch so ein bisschen die Geister an der Entscheidung.
Aber Leipzig.
Ja, das ist natürlich das, was da noch on top kommt, neben dem Verlust eines durchaus erfolgreichen Trainers. Wenn du sagst, du hättest Trainer gerne 10 Jahre lang, dann ist ja klar, dass du auch solchen Fußballkonstrukten durchaus skeptisch gegenüberstehst, wie so die meisten Fußballfans in Deutschland. Das ist dann natürlich was, wo man sich wirklich fragt, warum er diesen Schritt geht. Aber gut, auch der muss ja seine Schäfchen irgendwann ins Trockene bringen.
Ich denke, Rente und so, das ist ein großes Thema. Ja.
Ich habe zwar gelesen, also zusammen mit seinem Trainerteam, was er jetzt auch mit nach Leipzig nimmt, so wie ich es gelesen habe, habt ihr ja ungefähr 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt bezahlt, also für das gesamte Team, ihn eingeschlossen. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade wenig Geld und dann können wir ja mal galant überleiten zu seinem Nachfolger. Der heißt Horst Steffen, kennt man von der SV Elversberg. Der bringt zum einen seinen Co-Trainer aus Elversberg, Raphael Duarte, würde ich ihn jetzt aussprechen, weil er Luxemburger ist, mit, aber auch ein alter Bekannter ergänzt das Trainerteam. Der hat letztes Jahr noch seine Karriere bei euch beendet. Christian Groß wird ebenfalls mit an der Seitenlinie stehen. Wie blickst du denn auf das neue Trainerteam beim SVW?
Ist eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, von der Mischung her mit Groß hat man natürlich jetzt so diesen Ex-Spieler, der eben zum einen das Geschäft noch ganz gut kennt und zum anderen auch den Verein sehr gut kennt und der ja auch ein unglaublich großer Publikumsliebling war. Die Geschichte, glaube ich, hat ja auch mittlerweile schon jeder gehört. Ne? Eigentlich für die zweite Mannschaft geplant, dann aufgrund von Verletzungssorgen in die Profis reingespült worden, war zwischenzeitlich sogar mal Kapitän. Also das ist schon so ein Charakterkopf und auch so ein Typ, der sicherlich sehr wertvoll ist. Und es ist schon sehr schön, dass er da ist. Bei Horst Steffen wird sich das jetzt halt einfach alles zeigen. Ne? Der hat dafür, ich meine, der ist ja jetzt schon relativ alt, wenn man jetzt so Hürzeler anschaut oder auch Ole Werner, das sind wirklich sehr, sehr junge Typen. Und Horst Steffen ist ja jemand, der ist, glaube ich, schon Anfang oder Mitte 50. Und hat ja vorher nie irgendwie, ist er ja in Erscheinung getreten, wenn man, sag mal, vielleicht für Fußball-Nerds, die sich auch viel mit dritte Liga und zweite Liga und sowas auch sehr intensiver beschäftigen, mag der Name vielleicht ein Begriff gewesen sein, aber für mich war dieser Name relativ neu. Aber der hat trotzdem sehr viel Erfahrung, eben halt nur im unterklassigen Bereich, aber trotzdem hat er sehr viel gemacht. Ist wie Woltemade, der hat tatsächlich ja auch unter ihm gespielt in der dritten Liga bei Elversberg, auch so eine Art Menschenfänger, also schon jemand, der auch in der Lage ist, so gerade junge Spieler sehr, sehr gut zu packen und sie in Sicherheit zu geben und ihm auch zu vertrauen. Das ist das, was er bei Elversberg unter anderem ja mit Aslani sehr gut hinbekommen hat, dass die jungen Spieler mit viel Freiheiten eben agieren, sehr, sehr viel Sicherheit haben und deswegen auch sehr früh sich auch schon zutrauen, Dinge zu machen. Und das war etwas, was man Ole Werner mal ein bisschen angekreidet hat, sodass man da jetzt schon, naja, so diese Mischung vielleicht aus diesem Werder erfahrenen Groß plus eben dem Horst Steffen, der jetzt vielleicht auch die jungen Leute, wir haben U19 ist Pokalsieger geworden, das heißt, da sind ein paar Leute, die wirklich auch in Frage kommen für die erste Mannschaft. Und wir haben auch ein paar Talente, die nie so richtig zum Zug gekommen sind. Und vielleicht ist das jetzt so nochmal so diese Portion mehr, die vielleicht wirklich dem Verein es ganz gut tut.
Ja, also das ergänzend vielleicht, der ist 56, der Mann. Und ja, aber es muss ja nichts Schlechtes sein, ebenso wie die jüngere Trainergeneration jetzt so langsam ja sich aufmacht, da die Nachfolge anzutreten, kann es sicherlich nicht schaden, auch da Lebenserfahrung mitzubringen und vielleicht so eine Art Vaterfigur, würde ich mal mutmaßen, für die, gerade wenn du sagst, die U19 ist ja auch dann, wenn wir auf den Transfermarkt schauen gleich, ja auch einige U19-Spieler hochgezogen sozusagen. Das kann ja nicht schaden, wenn da jemand ist, der für sie vielleicht so ein bisschen was Väterliches hat, was Ratgebendes. Aber das wird man dann sehen müssen. Möchtest du was zu Regie und Produktion noch sagen? Wir könnten natürlich auch noch auf die Entscheidungsträger hinter dem neuen Trainerteam gucken. Das würde ich jetzt dir überlassen, ob du da noch was zu sagen möchtest.
Nein, ich denke, das ist jetzt also ich meine, wenn man jetzt eine Etage höher guckt, Peter Niemeyer, den haben wir ja jetzt quasi auch, der ist ja noch relativ neu an Bord und muss jetzt so ein bisschen diese Transferphasen jetzt die ersten nutzen, um mal so ein bisschen auch so seinen Stempel zu setzen. Klar ist halt auch, Werder muss Werte schaffen, eben mit den jungen Spielern, um sie dann auch wieder zu verkaufen. Auch das wird klar sein, dass das keine ewigen Spieler bei uns werden dann. Die sollen natürlich auch schnell in die erste Mannschaft und möglichst schnell dann auch verkauft werden. Aber ich glaube, da ist einfach eine sehr gute Mischung dabei, die alle drumherum aktuell schon ziemlich packt. Und da ist es, glaube ich, jetzt einfach der Fokus drauf zu gucken, wie das jetzt sich dann am Ende des Tages auf dem Platz dann umsetzen lässt. Gibt ja auch ein bisschen Systemumstellung von Dreier eher auf Viererkette wahrscheinlich. Und da ist jetzt gerade aktuell einfach die Neugier groß, wie das Team dann da jetzt den Neustart setzt.
Okay, dann sprechen wir doch einfach mal über das Team. Und ja, wenn wir auf die bisherigen Tätigkeiten auf dem Transfermarkt gucken, dann kommen wir ja an dem zweiteuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Ich glaube, nur Davy Klaassen 2018 war teurer. Ihr habt für 10 Millionen einen gewissen Samuel Mbangula, 21 Jahre junger Linksaußen von Juventus Turin gekommen. Und so wie ich es verstanden habe, werden diese 10 Millionen in 4 Chargen bezahlt werden. Erzähl gerne mal, was du da für einen Eindruck hast.
Ist ein bisschen ironisch, weil Werner immer auch mal gefordert hatte, dass man auch mal 10 Millionen für einen jungen Spieler ausgeben muss. Und kaum ist er weg, machen wir das. von daher, ja, also es ist halt, Niemeyer sagt, das ist ein Spieler, wo man sich relativ sicher ist, dass das Risiko sehr gering ist und dass da halt einfach alles zueinander passt. Er ist ja relativ früh zu Juve gegangen, ich glaube aus dem Nachwuchs von Anderlecht und hat dann da erst über so eine Zukunftsmannschaft etc. dann irgendwie den Weg jetzt so richtig, glaube ich, auch dieses Jahr in die Mannschaft gefunden, hat ein paar Spiele und ein paar Tore gemacht. Prinzipiell ist es immer, finde ich, schwer, weil er die Liga nicht kennt, der ist kein etablierter Profi in dem Sinne, dass er jetzt schon 2-3 Profisaisons hinter sich hat. Es ist also immer natürlich so ein bisschen wundertütiger Bundesliga für ihn noch Neuland, aber er bringt natürlich diese Erfahrung mit, in so einem großen Verein gespielt zu haben, auch wenn Juve in den letzten Jahren alles andere als erfolgreich war. Trotzdem ist es sicherlich nochmal was anderes, wenn du die Nachwuchsakademie eines solchen Vereines auch eben durchläufst und dann auch eben die ganzen Trainingseinheiten, das Trainingszentrum, das ist natürlich alles ziemlich hoch veranlagt da und ist ein schneller Flügelspieler, der hauptsächlich auf der linken Seite spielt, gerne aber auch in die Halbräume geht, nach innen zieht, der durchaus auch in der Lage ist, mal einen ganz cleveren Pass zu spielen, hat ich glaube 4 Tore oder so geschossen, also hat dieses Abschlusspotenzial, aber ich denke, da sind so viele Bereiche an ihm, die sehr, sehr spannend sind und wo man halt jetzt eben schauen muss, wie kann man die rauskitzeln. Und wie passt das jetzt in die Mannschaft? Weil wir alle wissen ja noch nicht so ganz genau, wie das dann da vorne ablaufen wird, wie die Laufwege sind. Natürlich ist es vielleicht auch eine gewisse Reaktion jetzt auf die Mitchell-Weiser-Verletzung, der auch als einer der offensiveren Spieler im Mittelfeld dann ausfällt für relativ lange Zeit. Aber ich glaube, das ist interessant. Das ist so, der zweiteuerste Spieler der Vereinsgeschichte ist natürlich schon krass. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, wie sich die Ablösesummen entwickeln, wenn man jetzt nach Frankfurt guckt. Da verkaufen jedes Jahr für 100 Millionen Spieler. Das hat es ja so auch noch nicht immer gegeben. Von daher muss man das mal, sage ich mal, die 10 Millionen vielleicht im Verhältnis zu den aktuellen Marktwertzahlen sehen. Ich glaube, ihr habt auch für den Opitz, wie heißt der Opitz nicht, von Bielefeld ja auch relativ viel Geld ausgegeben. Also irgendwie glaube ich einfach, das sieht auch so ein bisschen, also man darf sich jetzt ihm bloß nicht diesen Stempel aufgeben, so du bist jetzt hier der zweiteuerste Spieler, jetzt mach. Deswegen ist Vorfreude, aber ich glaube schon auch, dass man da Geduld haben werden muss. Also kann natürlich auch sein, er zündet sofort, aber ich freue mich. Ist ein Spieler, der die Fantasie durchaus anregt und wird bestimmt gut.
Ja, also vielleicht kurz ergänzend, 2 Millionen haben wir für Oppi bezahlt. Also noch nicht so viel, finde ich, wenn wir jetzt über diese Zahlen sprechen, natürlich.
Ja gut, der dritte Liga gespielt halt nur, ne? Deswegen meine ich, das ist halt im
Verhältnis. Ja, klar, gut, für einen Drittligisten ist das viel. Natürlich, wir haben für Fujita, der von Tröden kommt, 3,5 bezahlt. Das ist natürlich dann auch schon nicht von der Hand zu weisen. Und für den FC St. Pauli eine ganze Menge Geld. Aber um uns soll es ja heute nicht gehen, sondern um euch. Ja, zweitteuerster Transfer, den haben wir schon jetzt besprochen. Da hält man auch große Stücke und hat großes Vertrauen in der Vereins- oder in der sportlichen Leitung. Ja, du hast die Verletzung von Mitchell Weiser schon angesprochen. Gibt es denn noch erstmal was zum Transfermarkt? So viel ist ja bis auf den großen Namen oder zumindest der Summe nach großen Namen noch nicht passiert, ne?
Nee, also man hat eigentlich oder rechnet auch stündlich quasi damit eigentlich, dass Spieler auch verkauft werden, weil das war ja auch die große Ansage im Sommer, dass man halt wieder also einen gewissen Transferüberschuss erwirtschaften muss, weil man sich da ja schon relativ strikte Pläne setzt, um den Verein eben auch langfristig in sicheren Gewässern zu führen und nicht irgendwie wieder in die Situation zu geraten, dass man irgendwann noch mehr Geld von außen braucht oder gar irgendwelche finanziellen Strafen oder irgendwelche Punktabzüge oder sowas irgendwann mal in Kauf nehmen muss. Da sind dann eben Romano Schmid, Name, der sehr oft genannt worden ist. Es hieß jetzt auch schon vor 2 Wochen, glaube ich, mittlerweile, dass da irgendwie Mannschaften aus Italien ganz, ganz konkretes Interesse haben, ist aber ganz normal mit ins Trainingslager gefahren. Marvin Ducksch hatte Ende der Saison ja angekündigt, dass er den Vertrag definitiv nicht verlängern wird und eigentlich dann auch im Sommer einen anderen Weg gehen möchte. Da gab es jetzt Gerüchte aus England. Er ist jetzt aber eben auch verletzt und das ist ja so ein bisschen das, was Ärgerliche, was nach der ganzen Vorfreude sind dann ja erstmal nach und nach erst Ducksch bei der allerersten Trainingseinheit ausgefallen, dann Jens Day. Ein bisschen unklar mit einer Belastungsreaktion im Mittelfuß, das kann sich auch ein bisschen ziehen, der wird das Trainingslager auf jeden Fall auch nicht mitmachen und dann eben Weiser mit dem Kreuzbandriss, das waren unsere 3 Topscorer, das war schon natürlich ein ziemlicher Dämpfer dann. Und ja, Neuzugänge, wir haben halt diese U19-Spieler, das ist eben Kovic, Koulibaly, Ade, das sind Namen, die man vorher noch nicht so richtig gehört hat, wenn man sich so nicht unbedingt mit Werder beschäftigt, das sind natürlich auch irgendwo Neuzugänge, die der Mannschaft Impulse geben können. Aber es soll, so sagt man, auf jeden Fall noch eigentlich noch ein Stürmer kommen. Da gab es jetzt Gerüchte um André Silva, der hat ja leihweise bei uns gespielt, dass man den jetzt versuchen möchte, fest zu verpflichten. Der hat unter Ole Werner dann ja gegen Ende nicht mehr so viel Einsatzzeiten bekommen und der ja jetzt in Leipzig ist, wird das wahrscheinlich für Silva nicht einfacher machen.
Mhm.
Aber ansonsten ist da jetzt aktuell, denke ich, immer noch die Findungsphase, weil auch natürlich Horst Steffen jetzt schauen muss von den Spielern, die da sind. Wir haben Alvaro Skelly, für den haben wir letztes Jahr 4 Millionen Euro bezahlt, der noch gar nicht gezündet hat. Da sind noch viele Fragezeichen auch. Hansen Aröhn, den haben wir uns von ganz groß aus dem Nachwuchs von United geholt. Der hat, glaube ich, nur maximal auf der Bank gesessen bislang und hatte eine sehr relativ unglückliche Leihe in Dänemark jetzt in der Rückrunde. Also von daher sind natürlich auch noch, sag ich mal, intern so ein bisschen, glaube ich, auch noch die Fragen, welche Spieler, mit welchem plant man, welche können noch abgegeben werden und wo sind dann vielleicht wirklich noch Lücken. Wöber haben wir tatsächlich, hat er mir jetzt was vergessen.
Ja, den hätte ich noch kurz erwähnt gleich. Ja.
Also das war ja quasi der allererste Neuzugang. Das hat dann ja im Vergleich zu, glaube ich, zu allen anderen Bundesligisten gedauert, aber der kam dann ja tatsächlich sehr früh als Laie aus Leeds mit Kaufoptionen dann.
Ja, aber da wird sicherlich noch einiges passieren, wie ich dich richtig verstanden habe, eher auf der Abgangsseite, um den Kader ein bisschen zu verschlanken. Aber im Sturm muss noch was passieren, gerade auch dann, wie du gesagt hast, durch den Ausfall der Topscorer. Siehst du denn ansonsten, natürlich mit den ganzen Fragezeichen, die man ja so ein paar Wochen vor Saisonstart, ich meine, in 3 Wochen geht es im DFB-Pokal los, so ein bisschen planen sollte man da sicherlich, oder sollten die Verantwortlichen da schon haben. Aber ich denke mal, hinter den Kulissen wird da ganz viel passieren. Aber siehst du denn Stand heute den Kader soweit für die Bundesliga aufgestellt oder muss da auch aus deiner Sicht noch mehr passieren?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, weil mir fällt es schwer, das einzuschätzen, weil man noch nicht so exakt weiß. Wahrscheinlich, wie gesagt, die Viererkette wird kommen, das ist klar. Und dann ist man eigentlich soweit in der Abwehr ganz gut, zumindest in der Mitte gut aufgestellt. Auf den Außenverteidigerpositionen ist es so ein bisschen die Frage. Da hatten wir letztes Jahr noch den Köhn ausgeliehen von Galatasaray. Der ist wieder weg. Da ist so ein bisschen relativ dünn dann die Personallage. Wobei jetzt der Olivier Demann wieder da ist, der war auch ausgeliehen, ist jetzt wieder zurück. zurück, der hat in den Testspielen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und auch Malatini, der vorher eher Innenverteidigung gespielt hat, die spielt jetzt eher auf der rechten Abwehrseite. Von daher, Abwehr, glaube ich, ist soweit okay. Mittelfeld wird sich halt auch ein bisschen daran orientieren, wird Schmid jetzt noch verkauft oder nicht? Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft, was das Aufbauspiel angeht, was die Ideen geben angeht. So der Pass vor dem Pass. Ne? Er ist nicht der große Scorer gewesen letztes Jahr, aber er leitet halt unglaublich gut die Angriffe weiter, weiß, wohin macht es Sinn, den Ball zu spielen und er macht dadurch Räume eben offen, macht sie gefährlich. Und das ist natürlich so jemand, wir wissen alle noch nicht so genau, wie Horst Steffen das Spiel organisieren möchte. Und deswegen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch diese Position, es gab zwei Testspiele gegen Pferden und gegen Kickers Emden. Das ist natürlich keine Gradmesser. So, wir spielen jetzt, glaube ich, gegen Udine und Hoffenheim in diesem Trainingslager. Das heißt, da wird man schon so ein bisschen mehr sehen können, wie stellt er auf und wo könnten dann gegebenenfalls der Kader ein bisschen dünn werden. Aber ich glaube, die erste Elf, die Qualität für die erste Elf haben wir jetzt genug, aber es muss sicherlich noch an einigen Stellen, wahrscheinlich im Mittelfeld vielleicht und auch im Sturm, noch ein bisschen auch der Kader dementsprechend ausgepuffert werden. Je nachdem aber auch wiederum, wie viele von den U19-Spielern dann Platz finden werden in dem kompletten Kader. Und das ist, wie gesagt, alles nur in der Findungsphase gerade. Und deswegen ist es auf der einen Seite spannend, aber auch so ein bisschen eben noch ungewiss.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong! Werbung Ende!
Ja klar, so geht es sicherlich nicht nur euch oder dir, sondern auch vielen Fans, die ja so ein bisschen auf die Kader ihrer Vereine schauen und sich fragen, was das denn am Ende so werden wird. Wir sind uns da auch noch nicht ganz schlüssig. Von daher ja, sind die U19-Spieler sicherlich so eine kleine Wundertüte, mehr als das noch die anderen Transfers sind. Hast du noch was zum Sportlichen? Sonst könnten wir diesen Part abschließen und so ein bisschen ja hinter die Kulissen blicken, wenn du möchtest.
Nee, ich glaube, da sind wir, haben wir jetzt ja ganz, ganz viel abgearbeitet und also wir können gerne einen Punkt weiterspringen.
Dann rutschen wir da mal rein und ich habe so ein bisschen, ja, vielleicht ein amüsantes, auflockerndes Thema. Ich war schon ein paar Mal auf den Trainingsplätzen direkt neben dem Weserstadion, weil da auch unsere ersten Frauen von St. Pauli schon mal gastiert haben und gegen eure Frauen gespielt haben. Da soll jetzt ganz viel gemacht werden und unter anderem wird am 31. Juli, also etwas weniger als einer Woche, wird da ein Hubschrauber kreisen. Soll ich erzählen, was es damit auf sich hat oder möchtest du das machen?
Das kannst du gerne machen, ja.
Ich fand es einfach nur amüsant. Es hat einfach damit zu tun, dass da drei neue Kunstrasenplätze unter anderem entstehen und auch Flutlichtmasten installiert werden. Und weil die aber irgendwie Lieferschwierigkeiten hatten und jetzt der Untergrund, wo dann der Kunstrasen draufkommen soll, der ist jetzt gerade sehr empfindlich, sodass da keine schweren Baufahrzeuge drauf dürfen. Deshalb mussten jetzt die Flutlichtmasten zum Teil mit dem Helikopter angeliefert werden. Fand ich einfach, ja, ist so ungewöhnlich, dass man es zumindest hier als kleine Anekdote erwähnen kann, fand ich.
Es wird ja bestimmt auch wieder alles dann viel teurer als geplant, wenn jetzt auch noch der Hubschrauber gekommen ist.
Wenn ich es richtig gelesen habe, übernimmt das aber die Firma, die dafür zuständig ist.
Ja gut, dann Glück gehabt.
Glück gehabt, ja. Okay, gibt es denn von deiner Seite Themen? Sonst hätte ich noch die Frage, wie sehr man denn auf das Nordduell, Nordderby, wie auch immer man es betiteln möchte, in der ersten Liga, das ist nämlich schon logischerweise, solange wie der HSV weg war, 7 Jahre her. Ihr habt euch dann, glaube ich, vor knapp 3 Jahren das letzte Mal in der zweiten Liga getroffen, damals als ihr abgestiegen wart. Wie blickt man denn auf diese Situation, die jetzt wieder eintritt?
Also natürlich, wir hatten ja jetzt... wir haben nicht nur die Situation, dass wir jetzt quasi 2 Nordderbys haben, jetzt also Hin- und Rückspiel, und natürlich ist ja auch klar, gegen St. Pauli ist es natürlich auch ein Derby, wenn es natürlich ein ganz andere Vorzeichen hat. Aber ja, auch die Frauen spielen nächste Saison in ihr Nordderby, weil auch die HSV-Frauen aufgestiegen sind, sodass
Stimmt,
wir jetzt 2 Erstliga-Duelle haben. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz, ganz geil, nachdem wir ja letzte Saison bei den Frauen ja schon im Pokal-Halbfinale einmal Nordderby hatten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich fand es schon irgendwo nicht schlecht, dass der HSV in der zweiten Liga war, weil man dann irgendwie schon diese Liga dazwischen hatte und schon sagen konnte, so, guck mal, ihr macht mal halblang da unten. Und ich habe schon noch ein bisschen Schiss jetzt, dass wir die Spiele verlieren irgendwo, weil das wäre sehr unangenehm. Aber es finde ich, es ist einfach, man ist damit groß geworden und ich finde es schön, dass sie jetzt wieder stattfinden. So, ich werde nie ein großer HSV-Fan werden, aber ich fand die auch nie so richtig super doof, wie manch anderer, der dann da auch sehr, sehr lautstark gegen den HSV wettert. Dann von daher blicke ich da positiv drauf. Natürlich birgt das irgendwo, und das ist auch klar, das wird große Polizeieinsätze bedeuten, das wird wahrscheinlich einiges auch an Gewalt vor dem Spiel bedeuten, Fanausschreitungen. Das wird sicherlich schon passieren, dass dann, weil es so lange her war und alle sich da jetzt drauf freuen, gerade die Ultras, ein bisschen knallen auch. Aber ich finde, der HSV gehört dann schon auch, wobei ich das immer schwierig finde mit diesem, der Verein gehört in die Bundesliga, am Ende gehört halt der in die Bundesliga.
Der sich sportlich verdient, ja.
Genau, ja. Und daher, ich denke, sie hatten eine sehr unglückliche Zeit da, waren immer ganz oben nah dran und haben es dann am Ende irgendwie dann doch wieder verbaselt. Von daher, verdient haben sie sicherlich schon. Da haben sie lange genug dran gearbeitet und von daher bin ich mal gespannt. Also ich freue mich da schon drauf, aber mit so ein bisschen dieser Angst, so, bloß nicht verlieren. Das wäre bloß nicht verlieren. Aber ja, ich find's gut insgesamt.
Wir haben ja schon am zweiten Spieltag das zweifelhafte Vergnügen, in den Volkspark reisen zu müssen, dürfen, sollen, wie auch immer. Wir haben ja noch die Scharte auszuwetzen, dass die ja immer noch, auch wenn sie jetzt ein Jahr eine Klasse tiefer als wir gespielt haben, was auch historisch ist und war, immer noch die Scharte, dass sie ja amtierender Derby-Sieger in Hamburg sind. Und das müssen wir auf jeden Fall ja möglichst schon am zweiten Spieltag erstmal wieder gerade biegen, wobei ich so früh in der Saison auch nichts dagegen hätte, wenn man sich da, ich glaube, das war damals im ersten Derby, als sie in die zweite Liga runtergekommen sind, auch so, dass man sich auch unentschieden getrennt, das wäre auch okay. Von daher bin ich so ein bisschen bei dir mit Hauptsache nicht verlieren. Unentschieden wäre schon okay, gerade so früh am Start, weil wenn du da schon, wenn wir starten gegen Borussia Dortmund, da kannst du auch keine Punkte einpreisen und dann auch noch das Derby zu verlieren, dann würdest du ja im schlimmsten Fall mit 0 Punkten nach den ersten 2 Spielen dastehen und dann ist dir ja ein Mitkonkurrent bei allem, wie der HSV sich vielleicht selber sieht, aber dieses Jahr werden sie ein Mitkonkurrent von uns sein im Kampf um den Klassenerhalt, sage ich einfach mal. Ich glaube nicht, dass sie sich davon von 0 auf 100 in der Liga wieder etablieren, wo sie sich selber gerne immer sehen würden. Muss man dann sehen, von daher ja, bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch nicht, was es soll, das auf einen Freitagabend in den Volkspark zu legen. Kannst du dir auch vorstellen, du hast gerade angesprochen, dass da einige drauf warten, dass es dieses Duell wieder gibt. Dann kann man sich vorstellen, was da im Volkspark nach Einbruch der Dunkelheit los ist. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Also du bist da eher gemäßigt, sage ich mal, was das Derby angeht. Aber andere sehen das vielleicht ein bisschen anders. Gut, hast du denn noch Themen mitgebracht, die wir vielleicht hier, obwohl wir regional so nah beieinander sind, gar nicht mitbekommen haben? Was wird bei euch gerade noch so fantechnisch diskutiert? Was sind noch Themen?
Also prinzipiell beginnt eben neben dem Sportlichen, ja, beide Mannschaften, Frauen und Männer, haben neue Trainer bzw. Trainerinnen. Da ist natürlich gerade der Fokus drauf, das Nachwuchsleistungszentrum, was eben gebaut, geplant wird und mit den Sanierungen der Trainingsplätze. Das hast du ja schon eben angesprochen. Da geht sicherlich viel soziales Engagement, wäre da immer ein großes Thema, ob das jetzt dieses Spielraumprojekt ist, wo Kinderbewegung angeregt werden soll, wo mit Schulen, Kindergärten zusammengearbeitet wird oder eben auch Werder bewegt, wird auch viel Soziales immer wieder angestoßen. Aber ich glaube, momentan fokussiert sich wirklich alles so ein bisschen auf die sportlichen Neustarts. Und so viel, Gott sei Dank, gibt es da so viele andere Nebenkriegsschauplätze aktuell eigentlich nicht. Mit dem Nachwuchsleistungszentrum, es war ein langer Kampf, weil es einfach auch für so einen Verein wie Werder extrem wichtig ist. Und das ist ja bei St. Pauli letztendlich auch nicht anders. Entweder musst du unglaublich gut scouten oder du musst unglaublich gut ausbilden, wenn du oben in der Liga, in der Bundesliga bestehen möchtest. Da versucht man jetzt eben halt, da hat man vielleicht in den letzten 20 Jahren nicht genug investiert oder nicht rechtzeitig investiert. Und da hat man jetzt viel nachholen, oder versucht man jetzt, oder muss man viel nachholen und um da eben nicht abgehangen zu werden und erfolgreich eben dann für die Zukunft zu arbeiten. Das, denke ich, ist jetzt alles so ein bisschen in die Wege geleitet und von daher ist man da jetzt, glaube ich, ganz guter Dinge, dass man, wenn es dann jetzt auch so auf dem Platz weitergeht, dann in der richtigen Richtung unterwegs ist.
Okay, das habt ihr auf jeden Fall anderen Vereinen voraus, mit denen ich jetzt schon so gesprochen habe, also zum Beispiel bei der TSG Hoffenheim, gegen die ihr jetzt im Trainingslager testet. Da gibt es durchaus Themen neben dem Platz. Von daher könnt ihr ja eigentlich froh sein, dass es diesen Sommer vor allem ums Sportliche geht.
Ja, total. Also das gab es auch schon mal anders. Also von daher glaube ich, will man sich da jetzt aktuell, kann man es da jetzt überhaupt nicht beklagen. Und deswegen sind jetzt eigentlich alle eher, wie gesagt, man guckt positiv. Es gibt ein Trainingslager-Live-Ticker bei der Deichstube, das hast du schon angesprochen, das Portal. Also irgendwie sind gerade alle, glaube ich, das Gefühl so, dass irgendwie alle gerade Bock haben. Manch einer war ein bisschen aufgrund, klar, die Verletzungen haben erst, deswegen habe ich ja, ich weiß nicht, kommt das mit dem Filmtitel noch?
Ja, das ist unser Abschluss.
Ja, dann machen wir es gleich. Aber jetzt gerade, glaube ich, mit der Neuverpflichtung. Also ist es, glaube ich, gerade so relativ kuschelig an der Weser, aber das kann sich nach zwei, drei schlechten Spielen natürlich auch immer naturgemäß relativ schnell ändern.
Okay, das werden wir aus ja fast nächster Nähe, so weit ist es ja nicht von Hamburg nach Bremen, werden wir das beobachten. Nicht zuletzt, weil wir ja auch ein gutes Verhältnis zu euch haben und dass es da einen auch immer interessiert, wie es den befreundeten Teams geht. Dann lass uns doch mal zum Abspann Abschluss kommen. Und ja, ich weiß schon, welchen Film du als Titel für die Saison mitgebracht hast. Erzähl doch mal den HörerInnen und Hörern, was du da mitgebracht hast und warum.
Ja, die Idee kam dann spätestens, also mit dem Kreuzband und von Mitchell Weiser, dass wir uns, ich hatte dann rumgefragt in der Podcast-Gruppe und dann haben wir uns auf Titanic geeinigt, weil wir dann doch ja alle sehr hoffnungsfroh, alle so schockverliebt in Horst Steffen nach seiner ersten PK, dann das erste Training, der Duxch fällt aus, zweite Training, Stay fällt aus, ich glaube ein paar Tage später, Weiser fällt aus und man hat das Gefühl, dieses glänzend, glorreich auslaufende Werder-Schiff ist eben voll direkt quasi nach der ersten Kurve schon in so einen Eisberg reingerast und droht zu sinken, weil alle Leistungsträger ausfallen und dann wird vielleicht auch noch der Schmied soll verkauft werden und dann war so kurz irgendwie nach der großen Euphorie dann auch kurz mal Tauchstation angesagt und deswegen passte Titanic eigentlich so ganz gut. Ich hoffe allerdings, dass das vielleicht so eine abgewandelte Version ist, so eine KI-Version, wo das Schiff dann doch noch irgendwie nicht sinkt und wir dann in den Sonnenuntergang fahren können und deswegen ist das sicherlich nicht, also vom Plot würde ich mir da schon einen anderen Ausgang wünschen. Aber zu dem Zeitpunkt, als du mich gefragt hast, war das, was uns am passendsten vorkam.
Ja, finde ich ein ganz passendes Bild. Also ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich weiß, dass da so langsam das Wasser dann eindringt, dann so die Schotten dann so langsam durchläuft. Muss man dann sehen, ob Horst Steffen als neuer Kapitän oben an Deck das dann trotzdem in sichere Fahrwasser bringen kann. Schauen wir mal. Basti, hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte oder sollen wir für heute Abend hier den Deckel drauf machen?
Nee, wir können zumachen, denke ich.
Alles klar, dann danke ich dir und ja, erstmal noch eine schöne Sommerpause. Es geht ja schon bald wieder los und ja, wir werden verfolgen, wie es bei euch weitergeht und ja, sehen uns ja schon am 6. Spieltag, wenn wir nach Bremen kommen.
Ja, ich wünsche mir auf nebelige Duelle, auf viel, viel Pyro und viel schönen Fußball und ja, dann bis die Spieltage.
Alles klar, mach's gut, danke.